Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Gespräch hier auf Apollo News. Wir wollen heute sprechen mit dem Philosophen und Publizisten Dr. Michael Andrik. Der hat unter anderem diese zwei interessanten Bücher geschrieben: Ich bin nicht dabei und Im Moralgefängnis. Er schreibt für verschiedene Medien, zum Beispiel für die Berliner Zeitung viel oder den Cicero, war auch schon bei DLF Kultur. Herzlich willkommen bei uns, lieber Herr Andrik.
Ja, hallo.
Ja, Herr Andrik, Sie haben in Ihrer letzten Kolumne geschrieben über diese Frage der Neuauszählung des Bundestagsergebnisses, wo ja insbesondere das BSW natürlich jetzt viel Radau macht, weil Sie der Meinung sind, Sie wären dann im Deutschen Bundestag vertreten, und das wird aber gerade abgewendet, sage ich mal. Was sehen Sie daran in dieser Frage?
Ja, ich habe das in meiner Weihnachtskolumne für die Berliner Zeitung zum Anlass genommen, mal tief durchzuatmen und festzustellen: aha, also die Politiker in der Regierungskoalition wollen das tatsächliche Wahlergebnis nicht herausfinden. Das ist schon eine Hausnummer. Also das bedeutet, dass das Volk, was der Souverän ist in diesem Staat, tatsächlich gar nicht mehr in Betracht kommt, wenn es darum geht, die Regierungsmacht zu behalten. Es kam ja schon mal nicht in Betracht, nämlich als die Bundestagswahl vorbei war und Herr Merz nichts Eiligeres zu tun hatte, als mit einem abgewählten Parlament eine Schuldenermächtigung sich zu besorgen, die ihm jetzt nochmal für einige Jahre vielleicht den Kontakt mit der Wirklichkeit, mit der fiskalischen Wirklichkeit ersparen soll, während Deutschland industriell und generell im Wohlstand abbaut. Aber das war für mich ein wichtiges Alarmsignal, denn es zeigt eine Verachtung der von der Bevölkerung gewählten Politiker für den Willen der Bevölkerung. Also eine Perversion der Werteordnung in einer Demokratie, die sich da ausdrückt. Und das war für mich ein ziemlicher Schock, das zu hören.
Es ist ja so, Sie haben eine gewisse Legalität auf Ihrer Seite mit diesem Vorgehen, was ziemlich absurd ist, wenn man sich die Rechtslage mal anguckt. Also für normalsterblich nicht ganz verständlich. Aber
allein schon, dass der Wahlprüfungsausschuss, der ja aus dem möglicherweise fehlerhaft gewählten Parlament zusammengesetzt ist, dort entscheidend mitspielt, ob eine Neuauszählung erfolgt. Schon das ist ja absurd.
Genau. Und dass man nicht einfach so auch einfach mal neu auszählt, davon würde ja noch gar nichts folgen. Also das wäre einfach schon aus Gründen der Legitimation sinnvoll. Aber ich meine, man zeigt es ja auch so ein bisschen einfach, wie irrsinnig eng das alles geworden ist für die Regierung. Weil wenn man sich das jetzt mal vorstellt, wir haben die letzten 6 Monate jetzt diese Regierung gehabt, die ja so viele große Linien in der Politik zumindest angekündigt hat. Ob sie wirklich umgesetzt hat, ist nochmal eine andere Frage. Und wir müssen uns ja jetzt heute die Frage stellen, hat die überhaupt eine parlamentarische Mehrheit? Und alles hängt an so ein paar tausend Stimmen bei 4,998% BSW. Das zeigt ja auch einfach irgendwie, wie irrsinnig erodiert die Macht eigentlich auch an dieser Stelle schon ist und wie wackelig das alles ist, oder?
Naja, wir haben heute eine sehr besorgniserregende Situation, über die ich auch immer wieder viel gesprochen habe in den letzten Jahren. Wir haben die politische Diskussion, wohin soll sich das Land entwickeln, durch eine moralische Diskussion darüber ersetzt in weiten Teilen, wer sind die Guten und wer sind die Bösen. Fraktion, die sich selber als unsere Demokratie bezeichnet, also eine Staats- und Regierungsordnung, die sozusagen mit einem besitzanzeigenden Pronomen, die man sich selber zuordnet, unsere Demokratie. Dahinter stecken Union, SPD, Grüne und vielleicht noch die FDP und der bezähmte Teil der Linken, ja. Diese Parteien erklären sich selber zu den Guten und Gerechten, und alle anderen erklären sie für extremistisch, radikal, abweichlerisch, moralisch defekt. Man muss sie von sozialen Empfängen und so weiter ausladen. Man darf ihnen keine Bühne bieten. Das ist eine Verhetzung der Bevölkerung, ein Aufspalten der Bevölkerung in Fraktionen und ein Aufeinanderhetzen dieser Bevölkerungsteile. Sehr besorgniserregend. Und es führt dazu, dass Friedrich Merz heute ein Bundeskanzler ist, der eine sozialdemokratische und grüne Politik macht, sogar in radikalisierter Form noch gegenüber der letzten Legislatur, weil er durch die SPD erpressbar ist. Schließlich hat er ja gesagt, mit der AfD können wir nicht regieren, obwohl die Deutschen bei der letzten Bundestagswahl eindeutig eine Mitte-Rechts-Regierung gewählt haben. Und in einem normalen demokratischen Betrieb würden wir jetzt eine Mitte-Rechts-Regierung haben, die einen wesentlichen Kurswechsel von dem Ampelkonsens vollzogen hätte. Das hätte eine höhere Zufriedenheit in der Bevölkerung gebracht, weil man gesagt hätte, das System kann sich selber in einem Prozess des freien Interessenausgleichs noch regulieren. Das stiftet wieder Vertrauen. Man hätte auch tatsächlich inhaltlich andere Politik gesehen. All das wird durch die moralische Dämonisierung der neuen Parteien verhindert. Und das bedeutet, dass der demokratische Interessenausgleich nicht mehr funktioniert. Und die Gefahr, die ich sehe, ist, wenn das lange noch so weitergetrieben wird, dann ist es tatsächlich so, dass wir in Deutschland unsere Regierung nicht mehr abwählen können. Denn dann wird das gesamte Parteiengeflecht, was heute sich als unsere Demokratie bezeichnet, letztlich zu einer Art Einheitspartei sich zusammenschließen müssen, um noch Mehrheiten zu haben gegen BSW und AfD und was immer noch an neuen Parteien kommt. Und dann haben wir eine Radikalkonfrontation großer Bevölkerungsteile und ein großer Bevölkerungsteil wird als böse aus der Politik ausgeschlossen. Und in diese Situation haben wir schon. Wenn wir die noch lange beibehalten, dann sind da für mich alle Arten von Eskalationen denkbar.
Aber ist das nicht auch einfach ein sehr politisches Phänomen? Weil man kann ja trotzdem sagen, wie gesagt, es ist ja so knapp. Also sie haben gerade mal so eine Mehrheit. Jetzt hat Friedrich Merz gerade mal so noch irgendwie seine Rentenreform, sein Rentengesetz durchgebracht. Also es ist ja, steht ja gefühlt schon jede Woche auf der Kippe, dieser Block quasi, dieser Anti-AfD-Block. Und im Osten, also in ostdeutschen Bundesländern, steht sie ja schon völlig vor dem Ende eigentlich. Also ist das nicht auch eher so eine Illusion, die versucht wird, da aufzubauen? Also diese Allparteienkoalition gegen die AfD, weil so wirklich Bestand auf mittlere Zeit können die ja kaum haben, hat man das Gefühl.
Also wenn ich mir das politische Personal anschaue, was wir dort sehen, bei Union, SPD, Grünen vor allem, dann sind das häufig Menschen, deren beste Hoffnung auf ein solides Auskommen ein politisches Mandat ist. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand dort oder irgendjemand in dem breiten Netzwerk von Posten, die dann von Politikern vergeben werden können, in oberen Bundesbehörden, in Stiftungen, in regierungsbetriebenen oder regierungsfinanzierten Nichtregierungsorganisationen, dass die alle sagen werden, ach ja, stimmt eigentlich, wir wollen mal wieder zurückkehren zu einer demokratischen Art, die Interessen auszugleichen und wir geben mal unsere Posten auf. Ich glaube, es wäre eine naive Vorstellung. Ich glaube, dass solange wie die Wahlmehrheiten das irgendwie hergeben, die neuen Parteien auszugrenzen und sich selber und die eigenen Netzwerke an der Macht zu halten. Ich glaube, so lange wird das ausgereizt werden. Und deswegen spreche ich auch so explizit darüber, weil ich glaube, dass man muss sich dieser Dynamik und dem Potenzial, das das hat, auch in eine wirkliche Konfrontation von Bevölkerungsteilen gegeneinander zu führen. Dessen muss man sich bewusst sein. Und wenn man eine öffentliche Stimme hat, muss man dagegen sprechen. Also ich habe keine Parteizugehörigkeit. Ich habe auch nicht mal eine klare Parteipräferenz. Ich sage aber, diese Brandmauergeschichte ist undemokratisch. Denn das läuft darauf hinaus, dass es plötzlich Bürger erster und zweiter Klasse gibt. Es gibt Bürger, die haben richtig gewählt, nämlich die Parteien unserer Demokratie. Und es gibt die anderen Bürger, die haben irgendwie falsch gewählt und die haben deshalb kein Recht, demokratisch an der Gestaltung des Gemeinwesens mitzuwirken. Und das ist einfach eine Absage an den demokratischen Interessenausgleich. Und das macht mir Sorgen und dagegen wende ich mich.
Dahinter steht ja, das haben Sie auch gerade schon angesprochen, diese unglaubliche Aufladung, moralische Aufladung, die Einteilung in Gut und Böse, unsere Demokratie, Sie haben es alles schon gesagt. Sie nennen das ja jetzt das Moralgefängnis. Was ist das denn genau?
Das Moralgefängnis ist eine Gesellschaftsform, könnte man fast sagen, ein Kulturzustand. Und das ist, kann man ungefähr folgendermaßen zusammenfassen. Wenn wir beide zum Beispiel streiten über einen bestimmten Politikbereich, sagen wir mal, ich bin dafür, weiter sehr liberal mit Zuwanderung umzugehen, vielleicht sind Sie dafür, das deutlich restriktiver zu handhaben. Und dann diskutieren wir hin und her und irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde Sie nicht überzeugen können, dann sage ich irgendwann zu Ihnen, naja, ich spüre ja Ihre Fremdenfeindlichkeit. So, das heißt, ich nehme einen Begriff, der Sie als moralisch bedenklich oder moralisch minderwertig stigmatisiert und ich verlasse die Sachdiskussion über Zuwanderungsquoten, über Integrationsmaßnahmen, was immer man da im Detail diskutieren könnte. In dem Moment passiert was Interessantes. In dem Moment, wo ich Sie als jemand Bösen brandmarke, wegen Ihrer politischen Meinung, signalisiere ich denen, die ungefähr so denken wie ich, da ist der Gegner. Den wollen wir eigentlich ausgrenzen, weil er nicht ist wie wir. Ja. Und in dem Moment passiert was sehr, sehr Gefährliches für eine offene Gesellschaft. Denn wir sind ja nicht diese aufgeklärten, coolen Individuen, die jederzeit rational nachdenken. Wir sind ja von unserem Herkommen aus der Evolution Herdentiere. Das heißt, es geschieht etwas sehr Interessantes in diesem Moment, wo Moralisierung passiert, in der Öffentlichkeit. Man merkt nämlich, oh, vielleicht könnte ich, wenn ich jetzt eine Meinung äußere, die vielen anderen nicht gefällt, ja, vielleicht könnte ich dann gebrandmarkt werden. Als fremdenfeindlich, als Schwurbler, als Leugner von irgendetwas, ja, oder als Knecht von Putin oder was immer es dann sei. Diese moralischen Schmähbegriffe sind ja im Umlauf. Und ein Herdenwesen, wie wir sind, fürchtet intuitiv nichts mehr, als aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden und alleine dazustehen. Und wenn wir in Angst geraten, dann funktioniert unsere Reflexion nicht mehr sehr gut. Und was wir dann tun, ist, entweder wir kämpfen oder wir rennen weg. In der politischen Diskussion sagen die meisten Menschen dann lieber gar nichts mehr. Wir wissen ja, dass heute deutlich weniger als die Hälfte der Deutschen überhaupt noch frei ihre Meinung äußern. Oder ich sage nur noch Sachen, von denen ich mir ganz sicher bin, dass sie mir Rückendeckung verschaffen. Also ich sage dann so Dinge wie, also ich bin zwar kein Rechter, aber ich kann mir eine andere Integrationspolitik vorstellen. Oder ich bin ja kein Freund von Russland oder so. Das sind Floskeln, die vorausgeschickt werden, um sicherzustellen, dass man sozusagen mit dem Hintern an der Wand bleibt, dass einem nichts passieren kann. Und was ich da diagnostiziere, ist, dass durch diese Moralisierung eine Art, ja, man könnte sagen, so eine Angstschwängerung eintritt des öffentlichen Diskurses. Und das nenne ich das Moralgefängnis, dass die Menschen sich tatsächlich nicht mehr frei bewegen, dass kein Interessenausgleich mehr passiert mit allen Argumenten im ganzen politischen Spektrum, weil aus Angst sehr vieles gar nicht mehr gesagt wird.
Sie haben diesen Mechanismus ja jetzt beschrieben. Was ich mich so ein bisschen frage, ist, meinen Sie das eigentlich mehr im Sinne, also diese Ausgrenzung und das alles, im Sinne einer Machttechnik? Oder ist das nicht tatsächlich wirklich auch ein fundamentales Problem unserer Gesellschaft, dass wir im Prinzip zu moralisch oder jedenfalls das Moral eine zu große Rolle einfach spielt in unserer Gesellschaft, ganz allgemein gesehen. Und sozusagen ganz auch wirklich tief verankert in unserer Gesellschaft, wie sie gerade ist.
Ich würde zu beiden diesen Punkten ja sagen. Ich kann das ja mal nacheinander ausbuchstabieren. Also erstmal ja, das ist eine Machttechnik, natürlich. Demagogie ist so alt wie die ersten Versuche der Demokratie im klassischen Athen. Demagogie kommt ja von dem Bild, im Athen des 5. Jahrhunderts hat man ja den Versuch gemacht, die Stadtpolitik anders zu organisieren. Und man hat die Bürger eingeteilt in 500er Gruppen, einen sogenannten Demos. Das waren, glaube ich, fast 140 solche Demen, in die die Leute eingeteilt waren. Und ein Demagoge war jemand, der geschaut hat, naja, was muss ich wohl sagen, was kann ich öffentlich sagen, um diesen Demos, diesen Teil des Volkes, hinter mich zu bringen und mich zu seinem Führer zu machen. Und dementsprechend gegen andere Demen das zu positionieren. Ja, das ist also der Ursprung dieses Begriffs Demagogie, zu Deutsch Volksverhetzung. Und das ist natürlich ein machtpolitisch sehr effektives Mittel. Denn ich signalisiere damit allen, die ungefähr so denken wie ich, sie sollen sich jetzt hinter mir integrieren und mit mir unterhaken und einen Machtblock bilden. Und ich drohe allen anderen damit, was passieren kann, dass sie es nämlich mit mir zu tun bekommen und mit meinen Leuten, wenn sie mir widersprechen. Also zum Beispiel, mir ist in Erinnerung, dass Olaf Scholz, als er noch Bundeskanzler war, bei der Polizeigewerkschaft einmal gesprochen hat und dort gesagt hat, wir lassen uns unsere Demokratie nicht von Extremisten kaputt machen, sinngemäß, aus dem Gedächtnis zitiert. Und da sehen Sie, wie jemand, der eigentlich das ganze Land repräsentieren sollte, sich selber zum Anführer machen will einer Fraktion von unserer Demokratie, also der Guten und Gerechten, und sogar die Polizei, die nun Teil der Exekutive ist, das stimmt ja, aber sozusagen die trotzdem gegenüber dem Bürger ja unparteilich auftreten sollte, versucht zur Partei zu machen für das, was er für richtig hält. Also das ist eine Machttechnik, die so alt ist wie der Versuch, öffentlich Politik zu machen. Das andere, ja, und dazu gibt es in diesem Buch im Moralgefängnis tatsächlich ein ganzes Kapitel auch und eine ganze Reihe von Überlegungen. Also Deutschland ist ja nach dem Krieg in zwei Staaten geteilt worden und beide sind eigentlich gegründet worden als Nie-Wieder-Staaten gegen die moralischen, politischen, menschenrechtlichen Katastrophen der Nazizeit. Ja, das bedeutet, dass in beiden deutschen Staaten auf unterschiedliche Weise der Antifaschismus, der Antirassismus, Anti, alles was Menschenfeindlichkeit bezeichnet, sozusagen Staatsprogramm war. Und das bedeutet, wenn ich jetzt mal auf die Bundesrepublik schaue, dann bedeutet das, dass wenn man sieht, dass totalitäre Politik wieder aufkommt, dann bedeutet das für jeden Funktionär der Bundesrepublik Deutschland, egal auf welcher Ebene des Staates, das anzuerkennen würde bedeuten, dass man tatsächlich anerkennt, also die Bundesrepublik hat gewissermaßen ihrem Gründungszweck, nämlich dass sie ein Nie-Wieder-Staat ist, der immer die Menschenwürde wahren wird, wo alle Staatsgewalt nur dazu da ist, die Menschenwürde zu verteidigen. Nein, die Bundesrepublik hat diesem Zweck tatsächlich widersprochen mit dieser Politik. Ich habe damals einen Text geschrieben im September 22, im Freitag, der stellte die Frage, hat unser Staat totalitäre Tendenzen? Und da habe ich gesagt, dass die Corona-Politik aus diesen und jenen Gründen als totalitär zu bezeichnen ist. Ja, und dass es aber sehr, sehr schwer fällt, im deutschen Staat das anzuerkennen, weil es gewissermaßen diesem moralischen Grundmuster, dieser moralischen Grundausrichtung der Bundesrepublik gegen die Katastrophen der Nazizeit, also gegen totalitäre Politik, widerspricht und gewissermaßen sagen würde, der Kaiser ist nackt, also wenn man das anerkennen wollte. Ja. Und insofern, ja, also klar, Moralisierung ist ein Herrschaftsmittel und ja, es ist auch tief in der, insbesondere in der bundesdeutschen Kultur, eingebunden, dass wir so eine Staatsrhetorik haben, die sagt, ja, das Wichtigste ist die Menschenwürde, das Wichtigste ist die Freiheit. Und das macht es umso schwerer, von diesem hohen Ross herunter mal zu sehen, dass Teile der Corona-Politik eindeutig totalitär waren.
Ja, wobei man ja vielleicht sogar so ein bisschen sagen kann, dass der ganze Antifaschismus, der da so hoch als Staatsziel war, ja, vielleicht auch gar nicht so tief verankert war, wie immer getan wird. Also in der DDR, würde ich sagen, war es ja sowieso vollkommen eine Farce. Also die DDR hat Antifaschismus ja rein als antifaschistischer Schutz, war pure Machttechnik, pure irgendwie, ihr Arbeiter habt eh nie Hitler gewählt und jetzt seid ihr brave Sozialisten. Also da war es sowieso eigentlich völlig lächerlich, muss man ja mal sagen. Und in der Bundesrepublik, ja, wurde das natürlich auch viel gesagt, aber das wurde ja doch auch relativ schnell zur Tagesordnung übergegangen. Also ist das wirklich so tief eigentlich überhaupt drin mit dem Antifaschismus oder ist das auch eben nur so ein Spruch, den man sich so erzählt und die Menschenwürde und so weiter und in Wahrheit ist es eben gar nicht so tief in unserer Gesellschaft drin.
Nun, ich denke, dass es bei jedem politischen Kampfbegriff und jeder Ideologiebegriff, Faschismus, Demokratie, Kommunismus, ist auch immer ein politischer Kampfbegriff, mit dem man versucht, Fraktionen zu bilden. Da ist es nie so weit her, wie die Vertreter es behaupten. Ja, ist immer ein gehöriger Schuss Pragmatismus und Opportunismus dabei. Ich würde Ihnen aber vorschlagen, sich doch mal einen Historiker einzuladen, der sich gut auskennt mit dem Nachkrieg in Deutschland und der DDR. Meine Kenntnisse reichen dazu nicht aus, aber mein Eindruck, soweit meine Kenntnisse reichen, ist mein Eindruck schon, dass die Bundesrepublik extrem pragmatisch umgegangen ist, mit ehemaligen Kriegsverbrechern, mit SS-Angehörigen, mit Wehrmachtsoffizieren. Wir wissen auch, dass in der Operation Paperclip, glaube ich, hieß sie, die US-Regierung sich eine ganze Reihe von Experten schnell gesichert hat nach dem Krieg, um dann eigene politische Zwecke zu verfolgen, während doch in der DDR, meine ich jedenfalls, eine etwas ideologisch kommunistisch begründete, aber doch eine etwas stringentere Verfolgung von Nazitätern passiert ist. Aber dazu holen Sie sich besser jemanden, der in den Archiven war.
Also da würde ich nämlich gleich widersprechen. Also das glaube ich gar nicht, dass das in der DDR so war. Aber gut, das führt jetzt auch ein bisschen zu weit. Nee, ich meine nur.
Aber da bin ich auch nicht der Experte. Da brauchen Sie jemanden, der da in den Archiven.
Ich meine das nur so vom Grundsatz her, dass auch diese ganze kommunistische Antifaschismus ja sehr so performativ und als schöne Floskel dahergesagt war, aber zumindest im Grundsatz ja überhaupt nicht sich damit auseinandergesetzt wurde. Aber gut, das ist ein anderes Thema, das müssen wir nicht jetzt ausdiskutieren. Aber nochmal zum Thema, zur Frage der Moral, um es vielleicht noch grundsätzlicher zu sagen, ist nicht auch wirklich eine Wurzel sozusagen dieser ganzen Woken-Bewegung und alles, was worüber wir da jetzt so reden an Problemen, ist eine Wurzel davon nicht wirklich auch einfach eine Übertreibung an moralischem Diskurs, und zwar eigentlich im gesamten Westen? Also, dass wir den ganzen Tag sozusagen unsere gesamte Gesellschaft so wahnsinnig ergriffen ist von Moral und von moralischen Mustern, was eine totale Übertreibung ist. Ist das nicht auch irgendwo eine, einfach, wenn man es ein bisschen runterbricht, eine Wurzel davon?
Ja, nur wissen Sie, als Philosoph interessiert mich ja Was ist das, der prinzipielle Mechanismus, der hier herrscht? Hm. Ich habe den da beschrieben als Moralisierung, also weg von der Sachebene hin zur Personalisierung, verbunden mit dem, mit der Drohung, sozial ausgeschlossen zu werden, wenn man etwas Falsches sagt, ja. Das ist das Prinzip, was ich da erkenne. Zu sagen, dass das irgendwann angefangen hat, dass wir zu viel über Moral reden, das erklärt ja, das ist in sich noch keine Erklärung, ist einfach nur eine Behauptung. Ich würde aber sagen, dass die, dieses Vorherrschen eines moralisch verhetzten politischen Diskurses tatsächlich an ihr natürliches Ende kommt. Das kommt an sein natürliches Ende, weil nämlich dieser Moralisierung auch eine Tendenz innewohnt, den Kontakt zur Wirklichkeit zu verlieren. Also das beste Beispiel ist, wenn Sie mal mit Leuten außerhalb von Deutschland, aus anderen Industrieländern, mal reden darüber, was in Deutschland gerade passiert. Und sie sagen denen so ein paar Grundtatsachen. Ja, wir haben also freiwillig, um den Ausstoß von CO2 zu vermindern, haben wir freiwillig über Umwege unseren Strompreis vervielfacht. Wir haben freiwillig unsere funktionalen Atomkraftwerke abgebaut und in die Luft gesprengt, um den Strompreis dann in der Folge noch weiter steigen zu lassen. Mittlerweile haben wir Solarparks in Deutschland und so viel Windenergie, dass an einem heißen Tag mit viel Wind wir Parks abschalten müssen, weil es uns sonst das Netz verschmort. Und im Winter, wenn es mal dunkel ist und der Wind nicht so bläst, dann kaufen wir den ganzen europäischen Strommarkt leer, damit das Licht bei uns nicht ausgeht. Die Preise gehen hoch und in diesem Punkt hasst man uns dann im Ausland dafür. Wir hatten ja mal schöne Kommentare von der schwedischen Ministerpräsidentin dazu. Wenn sie das erzählen, dann guckt man sie mit großen Augen an im Ausland und man fragt, seid ihr verrückt geworden? Und meine Antwort ist, nee, wir sind nicht verrückt geworden, aber wir haben einen moralisch verhetzten öffentlichen Diskurs, wo keiner sich mehr traut zu sagen, Energiewende? Blödsinn, sollten wir gar nicht machen. Ist für eine Industriegesellschaft nicht geeignet. Und außerdem, ganz heißes Thema, es gibt sogar Leute, die behaupten, dass dieser menschengemachte Klimawandel gar nicht zu einem Hitzetod-Kollaps führen wird. Jüngst ist ja auch Bill Gates in die Reihe dieser Leute eingetreten. Aber solche Äußerungen, die in anderen Ländern zu einem ganz normalen Meinungsspektrum gehören und die damit auch die Politik natürlich mitregulieren, die also mitregulieren, womit man Stimmen gewinnen kann und womit nicht, ja, sind in Deutschland moralisch tabuisiert. Keiner will gegen die Energiewende sein. Keiner will ein Klimaleugner sein, ja. Und das führt zu einem Realitätsabschied. Man redet gar nicht mehr über die eigentlichen naturwissenschaftlichen, industriepolitischen Tatbestände. Man wiederholt nur noch Floskeln, um bloß im sicheren Raum zu bleiben. Und das führt eben dazu, dass eine solche destruktive Politik viel länger gemacht werden kann, bis wirklich die Zitrone ausgequetscht ist und es nicht mehr weitergeht. Und dann irgendwann vielleicht ein ganz anderer Parteienblock eine Mehrheit bekommt. Aber bis dahin wird es so weitergehen wie jetzt. Wir haben die letzten 5 Jahre Industrieproduktion in Deutschland verloren. 5 Jahre lang. Und der Bundeskanzler ist auf dem Industrietag und kommt im Grunde damit davon, ich sage jetzt mal ein Wort, was ich sonst nicht so verwende, aber der kommt im Grunde damit davon, um das Problem herumzuschwurbeln. Und ich habe gerade ein Stern-Interview mit dem Bundesbankpräsidenten gelesen, der schwurbelt auch um das Problem herum. Der sagt, ich arbeite gut mit dem Bundeskanzler zusammen und natürlich auch mit dem Finanzminister. Und im Übrigen bräuchten wir vielleicht mal eine klare Energiestrategie. Sehen Sie, es wird nicht mehr offen gesprochen, weil die Leute Angst haben, mit moralisch aufgeladenen Diskursen in Konflikt zu geraten und damit sozusagen ihre gesellschaftliche Zugehörigkeit zu riskieren. Und das sind alles Kennzeichen einer geschlossenen Gesellschaft und einer sich schließenden Gesellschaft. Und dagegen rede ich so gut ich kann ein bisschen an und schreibe ich ein bisschen an.
Ja, die Frage sozusagen, die sich da bei mir immer nur stellt, die ich ja schon vielen Gästen gestellt habe, ist, was ist da eigentlich wirklich die Wurzel dahinter, hinter all diesen Phänomenen, also dieser gesamten, ich sage mal, neuen linken Politik oder Woken-Politik, von Energiewende bis letztlich auch Corona-Politik und so weiter, weil die, muss man sagen, gab es ja nicht nur in Deutschland, die war auch in allen westlichen Staaten zwischenzeitlich dominant, in anderen ist sie vielleicht schon stärker auf dem Rückzug, aber die gab es im gesamten Westen zumindest. Und was ist dahinter eigentlich wirklich der Impuls, dass das so dominant und so weiter werden könnte? Da gibt's dann immer so Erklärungen, die dann natürlich das Intellektuelle erklären. Also die erklären, gut, die intellektuelle Denkschule, ne, der kommt dann von Foucault und was weiß ich. Aber was ist eigentlich der Impuls, sozusagen, dass weite Teile der Bevölkerung ja wirklich eigentlich auf diese ganzen Erzählungen hereingefallen sind? Und da fällt mir immer nur ein, dass es dann doch irgendwie damit zu tun hat. Also es handelt ja immer von Moral, es handelt immer von einer Mitleidsmoral, es handelt immer von Schuld. Und dass wir irgendwie so eine Sehnsucht und man könnte fast sagen eine Sucht danach haben, in solchen Schemas zu denken und uns moralisch zu berauschen an unserem eigenen Gutsein oder und so weiter. Also, oder wie würden Sie das denn sagen? Was sehen Sie denn da so als Grund? Oder hat das nichts mit Moral zu tun?
Also ich würde mal zwei große Punkte aufmachen dabei. Ich glaube immer, wenn man sich fragt, wie kann das alles so kommen? Dann ist die erste Antwort, die ich immer geben würde, ist, man sollte erstmal davon ausgehen, dass das, was man über längere Zeit sieht, mit klaren Entwicklungslinien, dass es genau das ist, was man da sieht, nämlich eine Entwicklung. Da war etwas aufgewickelt, also das heißt in einem System angelegt, so wie es eben ist, und jetzt entfaltet es sich, es rollt sich gewissermaßen aus. Also man sollte immer davon ausgehen, dass es im Geschehen schon eine dahinterstehende prinzipielle Logik gibt. Und typischerweise spricht man dann von dem System. Und wir leben im kapitalistischen System. Und in einem kapitalistischen System noch dazu, was gerade in eine starke Konzentrationsphase hinter sich hat. Also aktuell sind Einkommen und Vermögen auf der Welt so stark konzentriert wie zuletzt vom Ersten Weltkrieg. Vielleicht sogar noch stärker, wenn man Herrn Piketty dazu liest, dann könnte man meinen, dass das sogar noch stärker ist. Und allein wenn man sich das mal klar macht, was bedeutet das? Das bedeutet, dass es sehr wenige Menschen gibt, ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend, die über einen Großteil des Einkommens und Vermögens an der Weltwirtschaft verfügen. Was bedeutet das für öffentliche Institutionen, die Macht ausüben darüber, wie Gesellschaften gestaltet sind, wie Politik im Großen und Ganzen gemacht wird, welche Rahmenbedingungen gelten? Das bedeutet, dass diese Institutionen unter einem noch nie dagewesenen Korruptionsdruck stehen, durch eine relativ kleine Gruppe von Menschen, die über ungeheure ökonomische Ressourcen verfügen. Und ich denke, wenn man das einfach als Systembeschreibung sich nochmal vergegenwärtigt, dann sollte klar sein, der Korruptionsdruck auf öffentliche Institutionen ist hoch. Man sollte unter diesem unter dieser Grundbeschreibung sich anschauen, für die Corona-Krise, wie hat sich denn die WHO entwickelt? Die WHO ist mal gegründet worden Ende der 40er Jahre als eine rein staatlich finanzierte Organisation. Sie wird heute nach Angaben auf der WHO-Website zu über 80% aus Privatmitteln finanziert, also von freiwilligen privaten Spenden, was natürlich dazu führt, dass freiwillige private Spenden, die zum Beispiel von Unternehmen kommen können, aber auch von der Bill und Melinda Gates Foundation und der von ihr gegründeten Gavi Impfforschungsallianz, ja, dass die natürlich ein massives Gewicht dabei haben, zu bestimmen, was jetzt die Politik der Weltgesundheitsorganisation ist. Und das ist also ein Strang der Überlegung, den muss man auf jeden Fall einbeziehen. Der atmosphärische Korruptionsdruck, den extrem konzentrierter Reichtum auf die politischen Systeme in den Staaten und international ausübt. Das ist die eine Fährte, glaube ich. Und eine andere Fährte zur Erklärung des Geschehens ist sicherlich auch eine psychologische. Also, dass wenn Sie in einem gesellschaftlichen Zustand sind, wo viele Menschen ziemlich einen Eindruck von Sinnarmut haben in ihrem Leben. Also immer dasselbe. Arbeit ist anstrengend. Die Jobs sind tendenziell mit der Globalisierung in den westlichen Ländern schlechter geworden. Für mehr Arbeit gibt es weniger Geld. Das Geld kauft weniger. Wir hatten viel Inflation. In einer solchen Situation, wo auch durch Digitaltechnik nochmal viel, sagen wir mal, psychischer Stress entstanden ist, da ist es durchaus auch in gewisser Weise entlastend, wenn jemand kommt und sagt, da drüben ist die große Gefährdung, die uns alle betrifft, zum Beispiel ein Virus. Hier sind die Regeln, die du jetzt einhalten darfst, damit wir alle als ein solidarisches Kollektiv diese Gefährdung abwehren. Das ist eine mächtige Erzählung, die auch eine gewisse psychologische Entlastung schafft und erstmal eine Folgebereitschaft auch schafft. Ich habe darüber geschrieben während der Corona-Jahre im Rückgriff auf Hannah Arendt, aber auch der belgische Psychologe Matthias Desmet hat dazu ein gutes Buch geschrieben, das heißt Die Psychologie des Totalitarismus. Also diese beiden, als Philosoph würde ich sagen, diese beiden Denkstränge, sich bewusst sein, dass wir im Kapitalismus sind, der eine Akkumulationstendenz hat, von Kapital, also von Eigentum und Vermögen, von Einkommen und Vermögen, Entschuldigung, und dass wir eben mit einer Psychologie zu tun haben, wo das Ausrufen einer Krise durchaus eine willkommene Klarheit herstellen kann für viele Menschen, die sie sonst nicht mehr kennen. Diese beiden Dinge spielen, glaube ich, als Erklärungsfaktoren eine Rolle in den letzten Jahren.
Ja, aber wenn Sie jetzt über den Kapitalismus und so sprechen, da frage ich mich immer, das gibt ja viele, die das so argumentieren, das ist ja immer diese Frage cui bono und so, und dahinter steckt immer irgendwie Interesse. Aber man muss ja einfach sagen, es passiert ja so viel, da kann ja gar kein Interesse in dem Sinne dahinter stecken, weil es tatsächlich so destruktiv ist. Und weil ja aber dann auch auf der anderen Seite wir sehen, dass so viele Teile der Bevölkerung da ja wirklich dabei sind. Also das Klimapolitik ist ja zum Beispiel so ein Beispiel, die wir über Jahre jetzt betrieben haben. Gut, dass bei der Klimapolitik es auch Profiteure gibt und so weiter, die diese Energiewende betrieben haben.
Keiner kann richtig den Klimawandel leugnen.
Aber das ist natürlich ein Faktor, aber trotzdem erklärt es ja nicht, warum so breite Teile der Bevölkerung ihre eigene Armut wählen. Und bei Corona ist es ja das Gleiche. Na,
Moment, das hängt doch davon ab, wie Sie in der Lage sind, gut, dass Sie das einwenden, weil das habe ich jetzt nicht erwähnt und das ist sicherlich der dritte Faktor. Kapitalistische Demokratien brauchen die Medienoberfläche. Denn Kapitalismus und Demokratie sind eigentlich miteinander unvereinbare Fressfeinde.
Und man das glaube ich jetzt nicht.
Ja, ich glaube das. Und man, sicher. Und man muss irgendwie an der Oberfläche die Möglichkeit haben, das so zu moderieren, dass dieser Widerspruch nicht täglich zutage tritt. Aber wenn Sie eine beliebig starke Konzentration von Einkommen und Vermögen bei beliebig wenigen Körperschaften und Personen haben, wie das im Kapitalismus möglich ist, dann ist es fast ein Treppenwitz zu behaupten, dass alle gleichzeitig gleiche Berechtigung und gleichen Einfluss auf die Politik haben werden. Also one man, one vote. Das ist eine ziemlich abstruse Behauptung und dieser Grundwiderspruch ist in kapitalistischen Demokratien angelegt. Und das entscheidende Machtmittel zum Regieren einer solchen Gesellschaft ist immer die Medienoberfläche. Wer auf der Medienoberfläche im Leitdiskurs sagen kann, was ein bestimmtes Ereignis bedeutet, übt damit ungeheure Macht aus. Also rund um das World Economic Forum 2020 wurde ja plötzlich ruchbar, diese 200 Lungenentzündungen in Wuhan wurden dann gebrandet als eine tödliche, weltweite und so weiter. Ich muss Ihnen das nicht alles wiederholen. Pandemie. So. Und die Macht, eine solche Geschichte, ein solches Narrativ in die Welt zu setzen, weitreichend über einen großen Teil der Medienoberfläche, die Menschen im Allgemeinen so sehen, Das ist ein großer Teil der eigentlichen Regierungsmacht.
Ja, aber ich meine, das erklärt es für mich immer noch nicht plausibel, weil ich meine, gerade die Bundesrepublik ist ja eine Geschichte davon, wie dieser Kapitalismus eigentlich eine Mittelstandsgesellschaft, eine Mittelschichtsgesellschaft produziert hat, wo wir überhaupt diese Akkumulation, natürlich gibt es Akkumulation von Kapital, das gehört auch zum Kapitalismus, aber wir hatten, also ich sag mal, der Ausgangspunkt dieser Wokeness oder dieser gesamten politischen Ideologie, der Klimapolitik, ist ja der breite Mittelschichtswohlstand einer Bevölkerung, genau, die fundamental anders strukturiert ist als zum Beispiel in der Weimarer Republik, wo wir eine Oberschicht und dann 90% oder 80%, ich weiß es nicht, Arbeiterschaft haben. Haben wir jetzt eine Gesellschaft, eigentlich im gesamten Westen, die ist Mittelschichtsgesellschaft, das heißt, die ist ökonomisch relativ, ich sag mal jetzt von den 90er Jahren her, relativ gut situiert, relativ sorgenfrei, relativ perspektivenstark und so weiter. Und in dieser Gesellschaft entsteht jetzt dieser Wunsch, und jetzt machen wir die große Transformation Klimapolitik. Und also aus dem Wohlstand heraus entsteht das ja. Ja. Und da gibt's doch ein Bedürfnis. Und das ist doch nicht einfach nur, dass da oben jemand es so steuert.
Ja, also ich weiß gar nicht, wer diese Behauptung aufstellen wollte, dass jemand das da oben so steuert. Das halte ich für eine völlig.
Ja, so klang es gerade bei Ihnen.
Gar nicht. Ich spreche von systematischen Zusammenhängen. Ja? Und wenn Sie, Noam Chomsky hat eine gute Antwort. Also wenn Sie Noam Chomsky fragen würden, würde er ihn, wer regiert die Welt? Dann würde er sagen, das kann man so nicht beantworten, das sind keine einzelnen Personen, sondern das sind Zentren von Macht und Einfluss und da gibt es unterschiedliche und die in ihrem Zusammenspiel bestimmen über das Große und Ganze, über die großen Linien des Geschehens, möchte ich mal sagen. Aber kurz zurück zu dem, was Sie eben sagten. Sie kennen ja vielleicht, Bismarck hat ja mal etwas launig gesagt, dass die erste Generation den Wohlstand erarbeitet und die zweite verwaltet ihn und die dritte studiert dann Kunstgeschichte. Ja. Also nichts gegen Kunstgeschichte, aber ich glaube, da ist insoweit etwas dran, dass wenn sich zum Beispiel die Protagonisten der der letzten Generation anschauen. Also diese tief verdriesten Menschen Ende ihrer Teenies oder Anfang der 20er, die also sich in dem festen Glauben, dass sie die letzten Menschen sein werden, auf die Straße kleben. Ja, da ist eine, wenn Sie gucken, wer das ist, das sind alles Kinder und Jugendliche aus wohlsituiertem Hause, die viel Zeit damit verbracht haben, sich für ihren Wohlstand, ihren relativen Wohlstand zu schämen und für ihre, manchmal noch für ihre das Ererben weißer Privilegien, wie es in den Kolonialdiskursen dann ja heißt, und die also dort versuchen, etwas abzutragen, was sie sich in einer Art Moralpanik selber eingeredet haben. Das ist sicherlich auch ein Faktor, ja, würde ich sagen.
Ja, ne, da sieht man es ja gerade, so diese Sehnsucht danach, in allen Stellen irgendwas aufzubauen und aufzutun, wo wir jetzt nochmal uns moralisch dran berauschen können, wo wir jetzt nochmal unsere eigene Schuld irgendwie darstellen können. Also die suchen ja richtig, also diese Benin-Bronzen-Geschichten und so, die zeigen es ja richtig so, sie suchen ja richtig nach diesen Geschichten.
Es gibt eine sehr, sehr schöne Theorie darüber, woher das in Deutschland kommt. Die stammt von Raimund Unger. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Wiedergutmacher. Und seine Theorie ist in Kürze diese. Er sagt, wenn Sie aufwachsen als Kind von Eltern, die Krieg und Vertreibung und Bombennächte und so etwas erlebt haben, dann wachsen Sie in aller Regel auf mit emotional distanten Eltern, die also wenig direkten Kontakt haben, die wenig emotionale Wärme spenden können, weil sie mit ihrem Überleben und mit ihren Traumata beschäftigt sind. Und das führt dann zu Jugendlichen und zu jungen Erwachsenen, die ein Selbstwertdefizit haben und die danach suchen, zu demonstrieren, dass sie gut sind, um Beifall zu bekommen. Und das, also mal in Kürze gesagt, daraus erklärt Raimund Unger die deutsche Vorreiterrolle, der moralische Weltmeister sein zu wollen, beim Klimaschutz, bei den Corona-Regeln, bei der Rückgabe von Kunstwerken, die im Rahmen der Kolonialgeschichte bei uns gelandet sind auf irgendwelchen Wegen. All das sind Gelegenheiten zu zeigen, dass man moralisch gut ist und Applaus zu bekommen. Ja, und Raimund Unger würde sagen, dass das ein Teil der Nachkriegspsychologie ist und der transgenerationalen Verarbeitung von Traumata aus unserer massiven Kriegserfahrung.
Mhm. Kommen wir zum Ende nochmal zu einem Thema, was Sie auch viel beschäftigt, das ist das Thema Meinungsfreiheit. Glauben Sie eigentlich, wenn Sie das jetzt so jetzt sagen, diese ganze Polarisierung, Aufladung und dann gleichzeitig aber auch dieses, dass die Regierung immer mehr mit dem Rücken zur Wand steht, also die Luft wird immer dünner, dass daraus jetzt nochmal so eine ganz neue Welle an sozusagen Repression folgen wird?
Also, wenn wir mal nüchtern darauf blicken, wir haben ja gerade von Libernet die Studie lesen können, wo die immer noch am Zählen sind, ob es jetzt 340 oder 380 Organisationen sind, ja, wo staatliches Geld in die Beeinflussung des Meinungsraumes gesteckt wird und in die Einschüchterung objektiv gesehen, in die Einschüchterung von freier Meinungsäußerung. Wenn man das objektiv betrachtet und auch sieht, dass, ich glaube, es sind heute 190 Millionen, die fließen in Programme wie Demokratie, Leben und solche Dinge, wo natürlich auch ein staatstreue Kaufprogramm ist das letztlich, weil man natürlich nur das fördern wird, was dem Parteienspektrum unserer Demokratie sozusagen nicht gefährlich werden kann. Dann sieht man, dass hier tatsächlich die Regierung versucht, sich Klaköre zu kaufen, auf möglichst unauffällige Weise mit der schönen Überschrift Solidarität und Demokratie und Freiheit und Menschenwürde und all diese Dinge. Aber faktisch ist es ein Versuch, die nicht staatliche Gesellschaft zu einer faktisch regierungsseitigen, durchdrungenen und beeinflussten Gesellschaft zu machen. Das ist nur in Graden unterschiedlich von dem, was man in der ehemaligen DDR nannte, die Vorfeldorganisationen, also Freier Deutscher Gewerkschaftsbund und andere. Das heißt also Organisationen, die zwar eigenständig aussahen, aber faktisch eben dann doch der Regierung ausgeliefert waren durch ihre finanziellen Verflechtungen. Und das ist sehr, sehr bedenklich, weil das bedeutet, dass tatsächlich die Regierung hier darin investiert, die freie Meinungsbildung zu untergraben zu ihren eigenen Gunsten. Das ist nicht das Verhalten der Regierung, die sich demokratischen Prinzipien verpflichtet weiß. Das ist das Verhalten einer Politikergeneration, die versucht, ihre Pfründe zu retten durch Steuerung des öffentlichen Diskurses. Das ist ein undemokratisches Verhalten.
Mhm. Aber meinen Sie, dass es sich jetzt nochmal so hoch eskaliert im kommenden Jahr? Weil das ist ja durchaus offen, wie das ausgeht. Einerseits kann man sagen, ja, gut, ich meine, das Thema Brandmauer, das erzählt sich ja irgendwo aus. Das ist einfach schon faktisch nicht mehr zu halten, vielleicht in Ostdeutschland. Auf der anderen Seite könnte man ja sagen, dass gerade dieses, sozusagen dieses in die Ecke drängen dazu führt, dass jetzt nochmal dann so ein großer Aufschlag kommt von all das, was wir gesehen haben. Also Einschränkung der Meinungsfreiheit auf verschiedensten Wegen, die Brandmauer noch höher zu ziehen und so weiter.
Also es gibt ja prinzipiell zwei Schlussfolgerungen, die man ziehen kann, wenn man mit dem Kopf vor die Wand läuft und eine Beule hat. Dann kann man entweder sagen, ich bin nicht schnell genug mit genug Druck gegen die Wand gelaufen, denn hätte ich das gemacht, wäre die Wand durchbrochen und ich könnte weitermachen. Also man kann sich fanatisieren. Und die andere Möglichkeit ist, zu einer Besinnung zu kommen und zu sagen, also vielleicht gibt's doch andere Staatsziele, andere Gemeinwohlanforderungen, als dass ich und meine Leute an der Macht bleiben. Und ich kann nur hoffen, dass wir zu dieser Besinnung kommen, bei CDU, SPD, Grünen, FDP, den Parteien, die dieses selbsternannte Kartell tragen und die ihre Loyalisten in alle Arten von Posten gehoben haben. Ich hoffe, dass dort genug, ich möchte mal sagen, Verfassungspatriotismus vorhanden ist, um zu sagen, nein, bevor wir also auf eine offene Konfrontation herauslaufen von einer radikalisierten, selbsternannten politischen Mitte, die nichts mehr neben sich gelten lässt und 30-40% der Bevölkerung, die sich pauschal als Unmenschen verunglimpft sieht, ja, bevor es dazu kommt, atmen wir dreimal tief durch, respektieren ein Wahlergebnis und versuchen mal eine andere Regierung. Also ich hoffe sehr, dass das so kommt und dass es nicht in eine Art gewaltsames Recht haben am Ende ausartet, denn das können wir uns nicht wünschen.
Lieber Herr André, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Die Bücher von Herrn André können Sie bestellen, haben wir Ihnen verlinkt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Vergessen Sie nicht, unabhängigen Journalismus gibt es nur unabhängig finanziert. Wenn Ihnen das alles gefällt, dann schauen Sie doch mal vorbei und überlegen Sie sich vielleicht, ob Sie unsere Arbeit unterstützen möchten. Ansonsten bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal.